Liebe Freunde draußen an den Geräten, heute greifen wir zur Zigarettenpackung, trinken noch schnell das letzte bisschen Bier aus der Flasche aus, die wir neben uns gefunden haben beim Aufwachen. Und das ist der perfekte Start in die Besprechung von Disco Elysium. Hierbei helfen wird mir mein Mittrinker Jochen Gebauer.
Hallo Sebastian, jetzt musst du aber gleich mal erklären, warum du hier diese ganzen Alkohol-Zigaretten-Kater-Metaphern auf den Tisch bringst, weil neben mir steht natürlich noch eine halb leer getrunkene Flasche billiger Fusel aus Kanada, die ich jetzt mir morgens um 11.20 Uhr bei der Aufzeichnung dieses Podcasts hinter die Binde kippen werde. Nein, mache ich natürlich nicht, aber es würde passen zu diesem Disco-Elysium, wenn wir das hier jetzt wirklich in einem halbwegs ranzigen Hotelzimmer, das gefüllt ist mit Flaschen, leeren Pizzakartons, überfüllten Aschenbechern, wenn wir das so besprechen würden.
Ja, und zwar in kaputter, schmutziger Unterwäsche würden wir da sitzen, uns regelmäßig durch die fettigen Haare fahren, vielleicht hier und da einen Pickel entdecken und ausdrücken. Ranzig, asozial, abgehalftert. So ist Disco Elysium ein Spiel, in dem wir ein komplettes Wrack verkörpern. Einen namenlosen Polizisten, der dermaßen viel gesoffen hat, dass er zu Beginn des Spiels, und das ist ja ein klassisches Stilmittel, seine Erinnerung, sein Gedächtnis komplett verloren hat. In vielen Spielen, auch in der großen Vorlage Planescape Torment, an das das Spiel wohl viele Leute erinnert, ich habe es nicht gespielt, auch da hat man wohl keine Erinnerung an sein vorheriges Leben. Und genauso geht's dem Ermittler, dem Polizisten, den wir verkörpern in Disco Elysium, als er auf dem Boden seines Hotelzimmers aufwacht, mit fusseligem Mund und komplett am Arsch. Und die Chancen stehen hoch, dass wir es nicht aus dem Zimmer rausschaffen, sondern dass wir an einem Herzinfarkt sterben, beim Versuch, unsere Krawatte vom Deckenventilator runterzuholen oder weil es so grell ist, wenn wir das Licht anmachen. Es beginnt alles so ziemlich auf dem Tiefpunkt. Und das ist sehr schön.
Ja, es beginnt mit dem Kater des Jahrhunderts. Also das Spiel möchte wirklich, wie du es ja schon gesagt hast, möchte ja wirklich so ein bisschen dieses weiße Blatt Papier des Charakters aufbauen, wie bei Planescape Torment zum Beispiel. Dort gibt es ja eine gute Erklärung, warum der Namenlose immer wieder sein Gedächtnis verliert und wir eben mit diesem Gedächtnisverlust aufwachen und dann erstmal zusammenreimen müssen. Und ein Großteil des Plots besteht ja darin, herauszufinden bei Planescape Torment, was unser früheres Ich so alles angestellt hat. Und sowas Ähnliches haben wir hier auch, nur dass das Spiel das erklärt mit dem Zechgelage des Jahrhunderts. Du hast dir buchstäblich das Gedächtnis weggetrunken.
Und sogar relativ mutwillig und zielgerichtet. Das ist ziemlich cool.
Wir sollten aber vielleicht eingangs ein bisschen darüber reden, was ist es denn für ein Spiel? Weil wenn wir Planescape Torment sagen, und vor allen Dingen, wer von uns hat das wie lange gespielt, aber wenn wir Planescape Torment sagen, ich lege einfach mal los, dann reden wir ja über ein klassisches Rollenspiel im Stile, und ich meine damit wirklich so die Optik, was die isometrische Perspektive angeht, im Stile von so einem alten Baldur's Gate zum Beispiel oder eben von einem Planescape Torment, das sich ja in diese Tradition eingereiht hat. Also wir haben es hier mit einem klassischen Rollenspiel im Look der späten 90er Jahre, Anfang der 2000er zu tun. So könnte man das ausdrücken, oder?
Ja. So könnte man das ausdrücken. Das Ganze ist ein Kriminalfall. Das ist praktisch ein Krimi-Rollenspiel. Darum geht es ganz, ganz, ganz klar. Es ist eine Ermittlung, die wir durchführen. Und dieses Spiel verzichtet komplett auf jegliche Elemente von Kämpfen oder Action. Alles in diesem Spiel basiert auf Dialogen und Interaktionen zwischen Charakteren und ein bisschen, ja, so Adventure-Gameplay im weitesten Sinne. Dennoch gibt es ein Skillsystem, dennoch gibt es Skill-Checks, dennoch ist da sozusagen ein Rollenspielsystem drunter gebaut, aber eben nicht auf die klassische Art und Weise mit Angriffsstärke, Verteidigung und solchen Sachen.
Gut, und nun bist du ja derjenige von uns, deswegen moderierst du diese Wertschätzung auch, der das durchgespielt hat. Ich glaube, so etwa 30 Stunden hast du gebraucht und ich habe ein bisschen reingespielt, bin in den letzten Tagen aus unterschiedlichen Podcast-Gründen nicht dazu gekommen, das Disco Elysium bis jetzt durchzuspielen. Wir wollten aber trotzdem schon mal eine Wertschätzung machen, weil bei mir jetzt auch als nächstes The Outer Worlds, das neue Rollenspiel von Obsidian, ansteht und deswegen wahrscheinlich das Disco Elysium. So interessant, wie es klingt und so interessant, wie es schon in den ersten ein, zwei Stunden war, die ich gespielt habe, wahrscheinlich jetzt erstmal so ein bisschen bis so November, Dezember hinten runterfallen muss, aber wir trotzdem eine Wertschätzung machen wollen, weil du ja auch da gesessen hast und nach dem Durchspielen gesagt hast, holy shit, und außerdem bekommt das ja draußen bei den Kolleginnen und Kollegen der Presse, bekommt das ja eine Traumwertung nach der anderen. Und jetzt haben wir hier den Seppe, der es schon durchgespielt hat. Jetzt erzähl mal, ist es so geil? Ist es so geil, wie es anfängt und wie die Kolleginnen und Kollegen dort draußen, wie eine Öffentlichkeit behauptet?
Ich würde nicht so diese Riesentraumwertung zücken, wenn ich jetzt hier in der Funktion eines klassischen Spieleredakteurs, der am Ende eine Testwertung hervorpressen muss, da sitzen würde. Es hat seine Probleme, es hat seine Designschwächen, es hat seine Frustration, über die ich noch sprechen werde, aber leck mich am Arsch. Ist das ein mutiges, ist das ein eindrucksvolles, ist das ein mitreißendes Spiel? Ich habe nicht damit gerechnet, wie konsequent hier wirklich die Fantasie eines Ermittlers spielbar ist, wie geil das funktioniert, praktisch so ein 100% narratives Rollenspiel zu erleben und wie gut mich das unterhalten hat. Ich bin nun nicht jemand, den man hinterm Ofen hervorlockt, wenn man ihm sagt, alles in diesem Spiel sind Dialoge. Ja? Du liest 1 Million Worte, also nicht in einem Durchgang, aber 1 Million Worte sind in diesem Spiel drin und fast alles in diesem Spiel basiert darauf, dass du mit Leuten redest und dir lange, lange, lange Dialoge durchliest. Normalerweise fauche ich da, ja, und wenn die Leute immer noch auf mich einreden, pinkel ich sie ein bisschen an und verstecke mich unterm Sofa, ja. Aber leck mich am Arsch. Also es ist auch ein großes Glück, dass ich dieses Spiel gespielt habe, weil ich hatte so eine kleine Lücke, bis jetzt eben sowas wie ein Call of Duty, so ein Outer Worlds rauskam, war da diese 1,5 Wochen Zeitfenster, wo ich irgendwas zu spielen brauchte. Und da war halt Disco Elysium da und ich habe nicht viel vorher drüber gewusst. Ich habe das auch noch für ein normaleres Rollenspiel gehalten, als ich es angefangen habe. Ich habe schlecht vorher recherchiert und ich war dann wirklich angenehm überrascht, wie gut das funktioniert, wie ungewöhnlich es ist und wie es der gesamten Rollenspiel- und auch Adventure-Zunft zeigt, hey, können Dinge auch ein bisschen anders machen und das ist geil. Guck mal, wir trauen uns was und das ist wahnsinnig cool.
Bevor wir dazu kommen, und ich würde vorschlagen, dass wir ein bisschen chronologisch durchgehen, es gibt ja eine Charaktererschaffung und dann wachen wir eben nach dem Kater des Jahrhunderts in einem Hotelzimmer auf und dann reden wir ein bisschen darüber, wie das Spiel funktioniert. Aber vorher noch eine Sache, die, glaube ich, relativ wichtig ist. Das Spiel ist, wie du gesagt hast, offensichtlich extrem dialoglastig. Das bestätigt auch mein kurzer Eindruck. Aber die Dialoge, das sollten wir an der Stelle hinzufügen, gibt es ausschließlich auf Englisch.
Richtig. Und nicht nur Englisch, sondern ein anspruchsvolles Englisch. Ein Englisch, das sich immer wieder in Metaphern, in Anspielungen verliert, in dem teilweise wirklich ungewöhnlichere Synonyme verwendet werden. Und ein Englisch, in dem praktisch überbordend die Kulisse geschaffen wird. Also was man da an Nebensächlichkeiten, an dichter Erzählungen mitbekommt, das hat auch mich in den ersten Stunden des Spiels teilweise echt an die Grenzen der Aufmerksamkeit gebracht. Was da an Lore drinsteckt, wie diese Spielwelt, über die wir später noch sprechen, in allen Details ausgeformt wird und das vor allen Dingen durch Gespräche und Beobachtungen, die eben auch Text sind, das ist selbst für jemanden, der Englisch sonst gut kann, eine harte Herausforderung. Die Entwickler meinen, sie überlegen sich, wie das jetzt aussieht mit den Sprachen Russisch, Französisch und Deutsch. Da haben sie durchaus Lust drauf, aber es ist auch eine riesengroße Textmenge. Das heißt, es wird sehr teuer, das zu lokalisieren. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht einfach wird, dieses schon sehr eigenwillig geschriebene Spiel zu übersetzen. Möglich, dass da in einem Jahr vielleicht noch was passiert. Das Spiel ist ja anscheinend auch jetzt gerade sehr erfolgreich. Da sehen sie vielleicht die Chance und auch den Return of Investment. Aber aktuell ist es ein anspruchsvolles englisches Spiel.
Und es ist, das kann ich jetzt von meiner Warte so ein bisschen ergänzen, ich habe, als ich es gestartet habe, habe mich ein bisschen durch die Charaktererschaffung geklickt, habe mir die Skill-Beschreibungen durchgelesen, meine erste, und ich wusste nichts über das Spiel, außer dass du gesagt hast, spiel da unbedingt mal rein. Und mein erster Eindruck war, das haben keine Muttersprachler geschrieben. Und dann habe ich nachgeguckt und das ist ein kleines ukrainisches Studio, also Hut ab an der Stelle, auch das wenige, was ich gespielt habe, ist schon sehr geil gemacht und auch die Texte sind, auch wenn man merkt, wenn man jetzt vielleicht wie ich zufällig Englisch studiert hat oder eben sehr, sehr viele Dinge auf Englisch liest, auch Romane und so weiter, dann merkt man schon an manchen Stellen, der idiomatische Ausdruck hier ist nicht ganz korrekt, hier stimmt was beim Satzbau und in der Grammatik nicht so wirklich. Also das fällt auf, ohne dass es jetzt, ich sag mal, zu einem Niveau oder zu einem Punkt kommt, wo man jetzt sagt, das ist ja unlesbarer Mist oder so. Aber ich dachte, ich füg's mal hinzu an dieser Stelle, wer jetzt so wie ich so ein bisschen extrem da drin in dieser Sprache und so weiter verwurzelt ist, der kann dort schon über das ein oder andere stolpern. Und vor allen Dingen trägt es dazu bei, glaube ich, seinen kleinen Teil, dass es wirklich schwieriges Englisch ist, weil es teilweise halt auch sich sozusagen nicht an die Sprachkonventionen hält. Ich glaube, unabsichtlicherweise, weil es ist halt echt viel Text und verdammt guter Text für Nicht-Muttersprachler. Aber man merkt an manchen Stellen halt eben schon, dass sie Dinge dann ein bisschen uneleganter und schwerfälliger und komplizierter ausdrücken, als es tatsächlich hätte sein müssen an der Stelle. Und dann ging es sogar mir so, dass ich einige Passagen wirklich zweimal lesen musste.
Ja, das trägt aber auch zu dem gewissen Feeling bei, dass dieses Spiel halt eben kein amerikanisches Spiel ist. Es wirkt durch und durch europäisch oder international. Das ist wirklich, das hat vom Stil her, von der Inszenierung, von den Ideen, ist es so abseits der von mir gewohnten Gaming-Konvention oder Genre-Konvention, die ich vor allen Dingen aus US-Spielen kenne. Das ist wirklich erfrischend. Da passt das regelrecht, dass die Texte so ein bisschen seltsam sind. Übrigens, das Team ist nicht ukrainisch, sondern ein, ja, sie beschreiben selbst, dass der Entwickler ZA-UM, ich denke mal, man kann den Zaum aussprechen, als kulturelle Bewegung begann unter gleichgesinnten Freunden und Bekannten. Und irgendwann wurde ein Spieleentwickler draus. Das ist so ein Team, das auf der ganzen Welt existiert, wo es keinen wirklich Hauptsitz gibt. Die meisten Leute sind aber in Großbritannien zu Hause. Und ansonsten haben sie auch noch Leute in China, Polen, Rumänien und in Estland. Aus Estland kommt auch der Lead-Designer und der Autor Robert Kurwitz, der auch schon ein Buch geschrieben hat, das im selben Universum spielt, bloß 21 Jahre später als die Story im Spiel. Das ist auch gerade im Prozess in Englisch, um übersetzt zu werden, und wird dann heißen Sacred and Terrible Air. Das nur am Rande.
Ach guck, siehste, sehr gut, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Ich habe mich hier jetzt auf Kollegen verlassen. Ich habe in 2 oder 3 Artikeln habe ich ukrainisches Studio gelesen und mir gedacht, na, die werden ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sehr gut, dass du mich korrigiert hast. Vielen Dank. Wollen ja keine Falschmeldungen hier absetzen. Dafür haben wir ja einen Sebastian mit seinen Hausaufgaben. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ach so, ja, genau. Weil du gesagt hast, man braucht, oder weil wir jetzt drüber gesprochen haben, sehr gutes Englisch. Ich will kurz ein Beispiel geben. Ich glaube, das hilft manchen Leuten so ein, ist mein Englisch gut genug für dieses Spiel? Weil ich glaube, was du jetzt im Weiteren erzählen wirst, wird Leuten Lust auf das Spiel machen. Es sind halt wirklich so auch alltägliche idiomatische Ausdrücke. Relativ früh ist ein Scherz im Spiel, weil du hast schon gesagt, wir haben es mit einem namenlosen Helden zu tun, und eine der frühen Dialoge, die der Held auch mit sich selbst führt, weil er an vielen Stellen mit sich selbst redet, ist ein, er versucht rauszufinden, wie er heißt, und kommt nicht so ganz drauf, und dann wird er relativ früh von einer anderen Figur gefragt, wie heißt denn du eigentlich? Und dann ist eine der Auswahlmöglichkeiten, die es gibt, ein In-Between Names. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil dieser Ausdruck in-between, also es gibt im Englischen insbesondere ein in-between Jobs und ein in-between Girlfriends zum Beispiel, was ein junger Mann jetzt sagen könnte. Und das ist halt ein euphemistischer Ausdruck für, ich bin gerade arbeitslos oder ich habe gerade keine Freundin, ich stecke so zwischen, also quasi, das bedeutet es ja wörtlich, ich bin zwischen Freundinnen oder zwischen Jobs. Mhm. Was es eigentlich heißt, ist, ich bin arbeitslos und ich bin Single, aber es klingt halt schöner. Und das wird hier sozusagen, damit wird hier ein bisschen wortspielmäßig gespielt. Wenn man diesen zugrunde liegenden Ausdruck nicht kennt, also das ist jetzt so ein Beispiel, wenn man da nicht sehr tief drin steckt, eben in auch einer modernen Umgangssprache zum Beispiel, dann wird man viele von solchen Sachen verpassen. Also wer einfach nur ordentliches Schulenglisch hat, ich glaube, der kommt hier leider Gottes nicht weit.
Mhm. Der dürfte dann auch von der Masse der Texte erschlagen sein, die er zu übersetzen hat. Und wenn ihm das dann auch noch schwerfällt oder ein bisschen frustrierend ist, dann ist es echt ein Riesenproblem. Gleichzeitig ist genau dieses Beispiel ein schönes dafür, dass es auch herausfordernd sein dürfte, wenn sie es versuchen, dieses Spiel ins Deutsche zu übersetzen, weil eben immer wieder solche Idiome aufgegriffen werden, vielleicht sogar Wortspiele gemacht werden, wo es echt knifflig sein wird, das Ganze zu übersetzen. Das fängt ja schon an bei der Beschreibung der Skills, die man am Anfang auswählt. Die sind alles andere als intuitiv. Und bis zum Ende des Spiels hat sich das Skillsystem nicht so richtig bei mir im Hinterkopf als Automatismus festgesetzt. Ich hatte nie einen guten Grip, ein gutes Gefühl für die verschiedenen Skills und ihre Wirkung, weil die allein in ihrer Beschreibung und in ihren Namen schräg sind. Das ist halt nicht sowas wie Kraft oder Verteidigung, sondern da haben wir Skills im Englischen wie Visual Calculus, Esprit de Corps, Volition, Pain Threshold, Hand-Eye Coordination, okay, das ist noch einer der einfachsten, Shivers, Half-Light, was bedeuten diese Skills? Ich habe mir die Beschreibung von allen durchgelesen, es gibt ein Menü, das all diese Skills anzeigt, aber leck mich am Arsch, die haben sich mir nicht intuitiv erklärt, und da musste ich immer wieder nachschauen Und da sieht man auch so ein bisschen, ne, so diese schwierige Zugänglichkeit dieses Spiels in gewissen Bezügen.
Aber jetzt kommt ja gleich meine erste Frage, die mich natürlich interessiert. Also, wenn wir auf New Game klicken, dann können wir einen vorgefertigten Charakter aus 3 Archetypen auswählen oder wir können uns ganz klassisch wie in einem Rollenspiel unseren eigenen Charakter machen. Dazu verteilen wir Fähigkeitspunkte auf 4 verschiedene Fähigkeiten. Es gibt Intellekt, es gibt Psyche, also so ein bisschen die emotionale Intelligenz, wie das Spiel das sagen möchte. Es gibt Physik, also die oder Physik, die die körperliche Kraft, und es gibt Motorics, also so ein bisschen die Athletik oder Agility, was das vielleicht in vielen anderen Spielen wäre.
Das Geschick, würde ich sagen.
Genau, Geschick ist ein schöner Ausdruck. Das ist, jetzt stecke ich auch schon wieder in den englischen Ausdrücken fest. Und da können wir erstmal Punkte verteilen, und du hast natürlich am Anfang überhaupt keine Idee, welche dieser 4 Fähigkeiten sind wichtig. Was bedeutet das jetzt? Ich glaube, ich kann maximal 6 Punkte verteilen, wenn ich den einen sehr weit hochsetze, den anderen sehr weit runtersetze zum Beispiel, weil ich sage, ich will einen sehr intelligenten Charakter spielen. Dann kommst du ins nächste Fenster und dann kannst du eben aus diesen Skills, die du jetzt gesagt hast, einen auswählen, um den sozusagen am Anfang zu deinem Kernskill zu machen. Und da gibt es dann pro Fähigkeit, also Intellekt zum Beispiel, hat eine ganze Reihe von verschiedenen Skills, wie Logik oder ein paar, wie du schon erwähnt hast, die dann so ein bisschen Visual Conceptualization und all solche Geschichten. Und da wählt man jetzt auch irgendwie einen aus, der interessant und cool klingt und vielleicht zu der höchsten Fähigkeit passt. Aber dann habe ich eben in vielen, vielen Reviews gelesen, es ist eigentlich in Anführungszeichen egal, wie man sich dort entscheidet. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und das Spiel würde tatsächlich ständig die eigene Spielweise und damit die eigene Skillung in irgendeiner Weise abbilden. Also man käme gar nicht an den Punkt, wie ich jetzt unwillkürlich als Kenner dieser Sorte Rollenspiel erwarten würde, auch wenn man die Vorlage kennt oder die Vorbilder kennt, auch bei einem Planescape Torment. Man konnte sich jetzt nicht verskillen, aber man konnte echt eine dämliche sozusagen Skillung machen, mit dem man sich das Spiel viel, viel schwerer gemacht hätte. Und hier sei das wirklich so, egal für was ich mich da entscheide, das Spiel sei für alles ausbalanciert. Und ich sitze so ein bisschen davor und denke mir, das kann doch nicht sein.
Ja doch, das kann schon sein, weil es in diesem Spiel eben keine Kämpfe gibt, weil man also nicht so ein gewisses Grundrüstzeug braucht, um überhaupt durchzukommen. Alles, was du in einem Spiel machst, ist ermitteln, mit Leuten reden. Und da reden wir später noch drüber, wie das mit den Skillchecks genau funktioniert. Vielleicht machen wir es auch genau jetzt. Es ist durchaus möglich, in egal welcher Skillung durchs Spiel zu kommen. Je nachdem, wie man sich entscheidet, wohin man seine Punkte tut, kann es halt sein, dass man gewisse Dinge nicht zu sehen bekommt, dass man an gewissen Aufgaben scheitert und die dann einfach in einem anderen Playthrough oder bei YouTube sich angucken muss. Aber das Interessante an dem Spiel, was ich auch leider ein bisschen zu spät gemerkt habe, ist, dass Scheitern vollkommen erwünscht und okay ist. Scheitern offenbart dir manchmal neue Konversationsmöglichkeiten, neue Wege. Scheitern ist manchmal der Weg vorwärts. Und je nach Skillung scheiterst du an verschiedenen Punkten und das ist absolut okay.
Aber das ist ja ein interessanter Punkt, weil ich verstehe das schon, wenn man die Kämpfe rausnimmt, dann hat man natürlich nicht diese Problematik, wie man das in vielen dieser Sorte Spiel hat, die dann aber noch Kämpfe haben, auch in Planescape Torment zum Beispiel, das wenig Wert auf die Kämpfe gelegt hat, aber irgendwann, und man konnte viele davon auch umgehen und sich aus vielen rausreden, aber früher oder später zwingt einen dann das Spiel, weil wir haben ja ein Kampfsystem, auch mal in einen Kampf rein, und wenn man dann einen Charakter sich erstellt hat, der wirklich extrem auf die eigentlichen Werte des Spiels ausgelegt ist, also in Konversationen total toll ist, total intelligent ist und auf sehr, sehr viele Zusammenhänge sich erschließen kann, dann wird man da halt über Gebühr häufig benachteiligt und denkt sich dann so, naja, vielleicht nochmal von vorne anfangen und doch irgendwie ein paar Kampffähigkeiten wählen. Deswegen verstehe ich das schon, wenn du jetzt sagst, hier gibt's gar keine Kämpfe im klassischen Sinne, also fällt das weg. Aber trotzdem sind Spiele echt selten, bei denen man jetzt den Eindruck hat, dass diese Skillproben zum Beispiel ausgeglichen verteilt sind. Selbst so ein Pillars of Eternity und Co., natürlich, die haben auch diese Kampfproblematik. Aber auch da gibt's im Internet lange Listen, so diese Konversationsskills sind wichtig, die anderen kannst du vergessen. Und dann merkt man schon, von dem einen Skill gibt's dann irgendwie 100 Proben im Laufe des Spiels und ist echt gut, wenn man den hätte, und von einem anderen vielleicht nur 10. Und hier lese ich wirklich, und du bestätigst es, das ist echt, ich muss mir keine Sorgen machen, was ich auswähle, ich kann wirklich den Charakter spielen, auf den ich Bock habe.
Klar, es gibt 2 Skills, die ein bisschen frustrierend sein können, wenn du sie zu niedrig entwickelt hast. Das sind einmal Volition, das ist so eine physische Standhaftigkeit. Da geht's um deine Moral. Das ist einer deiner Lebensbalken, die du hast. Und einmal dürfte das Endurance, oder doch Endurance dürfte es sein. Das ist praktisch dein Gesundheitsbalken. Beide Werte können sinken, indem du zum Beispiel irgendwie einen Skillcheck verhaust oder generell in eine Situation kommst, wo du Schaden nimmst. Das kann passieren. Und wenn die beiden Energiebalken unterentwickelt sind, kann das halt sein, dass du stirbst, weil du in einem unbequemen Stuhl sitzt. Weil du dann, weil dein Körper zu schwach ist und in dem Moment gibt dein Charakter auf. Das, also es gibt Tod im Spiel. Du kannst hier und da in einen Fail-State kommen und dein Charakter wird wahnsinnig oder er gibt seine Ermittlung auf, er hat einen Nervenzusammenbruch oder er hat einen Herzinfarkt oder sowas. Gott sei Dank gibt's auch ein Quick-Save-System, manuelles Speichern. Es gibt auch ein Autosave-System, das sich allerdings teilweise erstaunlich viel Zeit lässt. Darauf würde ich nicht 100% vertrauen. Das hat mich am Anfang, am allerersten Spieldurchlauf oder als ich noch frisch drin war, auch mal 40 Minuten Spielfortschritt gekostet, weil dieses Autosave ewig nicht anging und ich mich irgendwann in einer Konversation sah, aus der ich mit meinen mickrigen Gesundheitsbalken nicht rauskam. Das Gute daran ist, dass man das schnell ausgleichen kann, denn man in diesem Spiel sammelt man Erfahrung durch Konversationen, durch das Erfahren neuer Erkenntnisse, durch das Erfüllen von verschiedenen Aufgaben. Und 100 Skillpunkte braucht man für ein Upgrade und dieser Wert verändert sich nicht. Das heißt, das kommt nicht irgendwie dann dazu, dass man am Anfang ganz viele neue Skills freischaltet und am Schluss immer weniger, wie bei klassischen Rollenspielen, sondern der Rhythmus, in dem man neue Skillpunkte verteilen kann, der bleibt das ganze Spiel über relativ gleich, sodass jeder Spieler sehr rasch diese Mängel, die er hat, in den beiden Skills, die man öfter mal auch sozusagen in den Fail-States um die Ohren gehauen bekommt, indem man da stirbt, dass man die relativ gut ausgleichen kann. Außerdem hat man auch irgendwann die Taschen voll mit Heil Items, mit denen sich Moral und Gesundheitspatzer ausgleichen lassen. Sogar noch in dem Moment, wo sie passieren in Dialogen, da kann man schnell noch auf das entsprechende Icon klicken und diese Prüfung überstehen. Aber ansonsten, echt, du kannst die Skills verteilen, wie du willst. Das geht schon. Du kommst durch das Spiel durch. Das liegt aber auch daran, dass die Struktur des Spiels erinnert so ein bisschen in seiner Multiple-Choice-Anlage so ein bisschen an sowas wie Detroit Become Human. Man hat extrem viele Möglichkeiten. Es gibt bei jedem, es gibt sehr viele Entscheidungen, es gibt sehr viele Wege, aber es gibt immer wieder so Knotenpunkte. Und am Ende ist das, ja, ist das Finale des Spiels schon ein Stück weit vorgeschrieben. Und was du in dem Spiel machst, in Disco Elysium, ist halt aussuchen, welche Sorte Cop du spielst. Der Fall bleibt immer gleich. Und auch der Mörder oder die Mörderin, die Person, die man am Ende überführt, ist immer dieselbe. Der Fall hat stets die gleiche Struktur, bloß wie du da hinkommst, ja, als inzwischen nüchtern gewordener Polizist, der sich ernsthaft anstrengt, oder als komplettes Wrack, das jede Dosis Speed, jeden Schnaps und jede Zigarette in sich reinpumpt, die er in die Finger bekommt, ist komplett deine Entscheidung. Du kannst auch zum Faschisten werden oder zum Kommunisten und das Klassensystem auf alles anwenden. Deine Entscheidung. Es gibt da so viel. Und gerade in den abseitigeren Wegen, in diesen Extremfällen oder auch im Scheitern, ist hier sehr viel verborgen, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ist herrlich.
Okay, dann jetzt gehen wir aber mal ein bisschen chronologisch weiter. Jetzt haben wir uns den Charakter erstellt, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie spielt sich das. Und dann wachen wir ja auf, beziehungsweise wir wachen noch nicht auf, weil am Anfang haben wir einen schwarzen Bildschirm und dann redet ein Reptiliengehirn mit uns.
Das ist ein Teil unserer Psyche und unsere Psyche redet immer wieder mit uns und da ist auch die Skillung ein bisschen relevant. Die Bestandteile des eigenen Gehirns, die man hochgelevelt hat, die melden sich öfter zu Wort, die dominieren sozusagen unseren inneren Monolog und am Anfang erklärt uns unser Reptiliengehirn, wie wunderbar dieses Nichts ist, in dem wir uns gerade befinden, wie wir es uns ersehnt haben, aber leider funkt dann unser limbisches System dazwischen, ja, unsere Körperwahrnehmung und erkennt dann langsam, dass wir dann doch bloß auf dem Boden liegen und zum großen Entsetzen aller beteiligten Hirnregionen erwachen wir dann doch noch durch das Geräusch eines relativ stark motorisierten Autos. Das wird dann unserem zukünftigen Partner gehören, der uns aus der ganzen Sache raushilft und vom Boden aufklaubt und dann erwacht unser Charakter, macht die Augen auf, erst dann sehen wir den Spielbildschirm und erst dann beginnen wir zu interagieren und immer wieder melden sich unsere Instinkte, unsere Persönlichkeitsbestandteile in Dialogen, funken dazwischen, geben Beobachtungen preis. Und das ist ein Hauptbestandteil des Spiels und auch das macht auch den Reiz aus, dass diese einzelnen Komponenten unserer Psyche so fantastisch geschrieben sind und auch tatsächlich einen eigenen Charakter haben. Die Elektrochemie beispielsweise, das ist unser Verstand oder unsere Erfahrung mit Rauschmitteln. Die meldet sich auch ganz gern zu Wort, bettelnd in der Regel oder hoch erfreut, wenn wir doch zur Pulle greifen.
Das habe ich jetzt schon am Einstieg. Ich glaube, und da kann man's, glaube ich, in dieser ersten Sequenz, wenn man dann eben aufwacht in einem versifften Hotelzimmer, Zumindest auf mich wirkte es dann schon so wie, das ist schon so ein kleines Best-of des Spiels in vielerlei Hinsicht, weil dann wachen wir auf und unsere Figur ist halt in versifften Unterhosen und so die eine Hand so zwischen den Beinen, also auch in so einer ungelenken Liegeposition und da rappelt sie sich dann halt langsam auf, hat wie gesagt nur diese versiffte Unterhose und dann sehen wir sie eben so von schräg oben in so einer klassischen ISO-Perspektive und dann, wie man das von alten Rollenspielen oder auch von Adventures vielleicht gewohnt ist, dann klappern wir eigentlich Hotspots ab. Also mit der Tab-Taste kann man sich die Hotspots oder die interagierbaren Gegenstände hervorheben lassen und dann klickt man die an und dann läuft die Figur hin und dann kann man mit diesen Gegenständen interagieren und dann findet man zuerst vielleicht mal die Hose und dann zieht man die Hose an und dann zieht man sein Hemd an und dann findet man einen der Schuhe und dann stellt man fest, dass man offensichtlich im total betrunkenen Zustand den anderen Schuh durch das Fenster hinausgeworfen hat und dann bekommt man eine Quest, mal den anderen Schuh zu finden. Und am Anfang, was ich auch total interessant finde, dann hat man auch unten am Bildschirmrand, auch so wie man es früher von Baldur's Gates und Co. kennt, hat man so Charakterporträts, auf die man dann klicken kann, um auch die Figuren auszuwählen, weil relativ früh im Spiel schließt sich schon eine andere Figur der Gruppe an. Ich weiß nicht, gibt es im weiteren Verlauf noch mehr Gruppen mit Glieder? Oder bleibt es bei den beiden? Oder ist das ein Spoiler?
Es gibt optional noch was.
Okay.
Mehr will ich dazu nicht sagen.
Also es ist kein klassisches Party-Rollenspiel.
Nein.
Okay, weil am Anfang eben sich schon jemand anschließt, dann kann man eben auf diese Porträts klicken und unser Porträt am Anfang, das kann man eben nicht in der Charaktererschaffung auswählen, ist so ein verwaschenes, so was Gräuliches, aber man kann keine Gesichtsstruktur wirklich erkennen. Man kann nicht wirklich erkennen, wie die Figur aussieht. Und wenn man dann ins Badezimmer dieses versifften Hotels geht und mit dem Spiegel interagiert, bekommt man erst dann tatsächlich, wenn sich der Charakter in seinem fürchterlichen Kater überhaupt erst gewahr wird, wie er aussieht, nämlich potthässlich.
Ja.
Und es ist so ein, auch da ist so ein innerer Monolog und dann sagt ein Teil deines Gehirns sowas wie ein, guck lieber weg, du willst den Spiegel nicht sauber machen, du willst nicht sehen, was da unten drunter ist. Und ich natürlich will ich das sehen, natürlich. Und dann bekommst du zurück, oh Gott! Ja, und dann siehst du wirklich gruselig aus.
Ja, es ist ein völlig versifftes Wrack, das du spielst. Also ein Säufer. Rotnasig, verquollen, hässlich, stinkend, unrasiert, völlig versifft. Wahnsinn, richtig gut. Also toller Einstieg.
Und dann geht man eben aus dem Hotelzimmer raus, dann ist man so im Hotelflur, da kann man schon mal mit den ersten anderen Hotelgästen und so ein bisschen interagieren und ein bisschen reden und die sprechen einen auch an mit Officer, also so den englischen / amerikanische Weise von Herr Polizist oder Herr Kommissar und dein Charakter kann sich halt an nichts mehr erinnern und dann kannst du halt schon loslegen, wie mit so Dialogen wie, du hast keine Ahnung, wie du heißt, du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, dass du Polizist bist und du musst erstmal rausfinden, oh, hier gibt's offensichtlich eine Leiche. Hab ich die schon untersucht? Ich kann mich nicht dran erinnern. Was mache ich überhaupt hier? Wer hat mich hier überhaupt hergeschickt? Oh, Mordfall und so weiter. Anscheinend bist du schon seit ein paar Tagen in diesem Ort, kannst dich aber an nichts erinnern. Das Einzige, was auch die anderen wissen, ist, dass du offensichtlich die ganze Zeit heillos betrunken warst.
Ja.
Und dann lernst du ja deinen zukünftigen Partner kennen, wie in so einem klassischen Cop-Movie oder so. Deinen Sidekick, der dir dann auch ein bisschen was erzählt. Und überhaupt die Dialoge bis dahin sind einfach großartig, weil als er dann wissen wollte, wie ich heiße, habe ich dann halt gesagt, I'm in between names.
Ja. Kim Kitsuragi, so eine Art neutrale Instanz, der dient dir so ein bisschen zum Bälle zuspielen, ist aber auch jemand, ja, Polizisten halten zueinander. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie in einem Arzneischränkchen irgendwie Speed entdeckst, dann steht dann in der Beschreibung, dass er hüstelnd in eine andere Richtung schaut, ja, wenn du tust, was du tun musst. Also er ist, am Anfang hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass er so 100% bloß so ein Stilmittel bleibt, so einfach jemand, der dir ab und zu Dinge sagt, ein Plot-Device, aber auch der hat einen Charakter und einen sehr auch nett geschriebenen, den man ihn auch ein bisschen raushebeln muss, da muss man auch einige Skill-Checks bestehen, um ihn ein bisschen näher zu kommen und einige Charakterentwicklungen in die richtige Richtung machen, aber auch der ist eine coole Sau und ich habe zum Beispiel den Cop gespielt, der sich an den eigenen Haaren wieder aus dem Suff rausgezogen hat. Und es war voll gut, immer wieder von Kim so ein bisschen Bestätigung zu bekommen. Und dann entstand sogar sowas wie so eine kleine Buddy-Dynamik, ja, so wo High-Fives verteilt wurden und sogar ein bisschen rumgescherzt. Aber es hat lange gedauert, bis Kim wirklich aufgetaut ist. Das fand ich sehr schön. Und auch er weiß nicht, wer du bist. Er wurde von einer anderen Abteilung, von einem anderen Precinct, wie sagt man dazu, herbeordert für diesen Fall, weil da ist es lange nichts passiert und er wusste bloß, dass ein Cop von einem anderen Bezirk auch am Start ist, aber er kennt auch deinen Namen nicht und er ist genauso ratlos wie du und eine der Aufgaben im Spiel ist es herauszufinden, wer du bist, aber seit einer Woche hängt bereits eine aufgeknüpfte Leiche im Innenhof des Motels, in dem man aufgewacht ist und darum geht's eigentlich. Wer hat diese Leiche umgebracht? Also, was ist da passiert? Und das ist der große Fall, den man in diesem Spiel löst. Ganz klassischer Krimi.
Ich fand das übrigens auch schon am Anfang, weil du es vorher auch schon mal mit dieser Elektrochemie, also sozusagen der Suchtkrüppelteil deines Gehirns, auch der kommt ja schon früh im Spiel zum Tragen und du kannst mal schon mit ihm interagieren und überhaupt, da merkt man schon dieses zugrunde liegende Motiv, ziehst du dich aus dem Alkoholsumpf raus oder gibst du dich völlig dem Saufen hin? Weil ich habe dann, bevor ich überhaupt noch mit dem Partner in Spee gesprochen habe, habe ich irgendwo eine zerbrochene Flasche Rum gefunden und mit der kannst du dann interagieren, die kannst du untersuchen und dann hat sich die Elektrochemie gemeldet und mir mehr oder weniger aufgetragen, ich solle die paar Tropfen, die da noch drin seien, ich soll die sofort auslecken.
Und stimmt, genau. Das ist doch eine Pfütze Rum, die man vom Tresen lecken.
Ja, genau, du kannst alter Rum, der da irgendwie ausgelaufen ist, die kannst du vom Tresen lecken. Und da hast du dann schon die erste Auswahlmöglichkeit und ich habe dann, vielleicht sollte ich mal versuchen, nüchterner zu werden, dann hat mich die Elektrochemie angeschrien, ich soll mich nicht so anstellen und das jetzt sofort auflecken und ich habe, also es war schon die ersten paar Minuten waren einfach so großartig wegen diesen ganzen großartigen Einfällen, die dort passieren und großartige Interaktionsmöglichkeiten. Und dann stand ich halt da und habe wirklich schon überlegt, spielst du jetzt den totalen Alki, ja, und leckst das auf? Das ist irgendwie auch eine interessante, wenn gleich sehr verstörende Art und Weise. Und es bietet dir ja sogar als dritte Möglichkeit ein bisschen dran lecken an.
Nur ein bisschen lecken. Ja, genau. Ja. Also ich habe dran geleckt und das schaltet eine neue Quest frei. Die Quest ist nicht allzu überraschend, besorgt dir Alkohol und trink ihn, weil dann bekommt man nämlich Appetit und hat dann die Extra-Quest nochmal irgendwie einen saufen zu gehen. Ja,
aber man sollte hinzufügen, das ist jetzt kein in irgendeiner Form, es ist total cool, sich die Lichter auszuballern, also relativ von Anfang an wird klar, was das für ein Wrack ist und wenn man das machen will, so auf so einer humoristischen Ebene, dann spielt immer dieses Elend eine sehr, sehr tragende Rolle. Also das ist jetzt echt kein Spiel, nicht, dass man es jetzt irgendwie falsch verstehen könnte, zumindest auch am Anfang, wie ich es gemerkt habe, das ist kein Spiel, das sagt, das ist total toll, wenn du so eine Person bist.
Nee, es gibt durchaus krasse und lustige Momente, aber das ist alles ein sehr, sehr, sehr schwarzer Humor. Das ist ein sehr düsteres Spiel. Das liegt auch an dem Setting. Übrigens, das Spiel wurde auch laut Aussage der Entwickler von ehemaligen Alkoholikern programmiert. Die wissen, wovon sie schreiben und woran sie arbeiten.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil auch da, wie diese Elektrochemie mit dir redet, das klingt irgendwie, also das klingt echt in überzeichneter Form, aber das klingt wirklich, wie ich mir vorstellen kann, dass es so in einem Kopf einer Person passiert, die eben so eine Suchtproblematik besitzt. Weil ich bin, also wo ich jetzt sage, ich bin kein Alkoholiker, Gott sei Dank, und war noch nicht süchtig, aber ich bin durchaus, glaube ich, von der Person so ein bisschen angelegt, ich muss bei solchen Sachen aufpassen. Weil, also so beim Rauchen zum Beispiel war es genauso. Also da war ich dann tatsächlich süchtig, sehr, sehr lange Zeit. Und dann merkst du, wie innerhalb einer Sucht auch so eine Suchtpersönlichkeit oder diese Elektrochemie, ich habe mich da total super wiedergefunden. Also wenn die Zigarette gerufen hätte, in dem Moment statt Alkohol, also da konnte ich mich total gut reinfühlen. Also das ist richtig gut geschrieben.
Ja, und überhaupt das ganze Spiel über ist man sehr nah dran am inneren Monolog oder Dialog des eigenen Charakters an der Art und Weise, wie er seine Welt sieht, wie er selbst zu irgendwelchen Erkenntnissen kommt, wie er Schlüsse zieht, wie er sich selbst auch sieht. Oh, das ist so geil. Das hat man so selten in Spielen. Dass nicht bloß, dass man Antwortmöglichkeiten in Dialogen auswählt, sondern dass man auch praktisch innere Konflikte austrägt und viel mehr Informationen bekommt über das, was in einem Charakter vorgeht. Das fand ich großartig. Das war für mich das Nächste an, was ich jemals gespielt habe, was sich so ähnlich angefühlt hat wie ein Krimi lesen. Ich war so richtig drin. Während ich in einem Krimi aber den Charakter ausfülle mit meiner Fantasie, hat mir das Spiel hier sehr viel mehr Konkreteres gegeben und die Flexibilität, diesen Krimi-Charakter, diesen Ermittler, auf eine Art und Weise zu spielen, wie ich es will. Und das ist eine der großen Leistungen dieses Spiels. Hat schon eher mit einem Buch zu vergleichen, als mit einem klassischen Rollenspiel, die Spielerfahrung.
Erzähl mir mal ein bisschen mehr über die Spielwelt, weil soweit, wie ich es jetzt gespielt habe und über das Setting, in dem das stattfindet und vielleicht auch darüber, warum zur Hölle das Ding Disco Elysium heißt und was das mit Disco zu tun hat, Weil soweit wie ich es gespielt habe, bin noch nicht so ganz schlau geworden, was das für ein Setting ist. Auch das ist ja Teil der Faszination des Spiels. Ein bisschen wie bei Planescape Torment, das ja auch das sehr abgedrehte Torment-Setting gehabt hat. Und wenn man das jetzt nicht aus einer Pen-and-Paper-Vorlage damals kannte, das war ja so ein Dungeons and Dragons Alternativuniversum, dann war einer der großen Vorzüge des Spiels auch diese abgedrehte, abgefahrene Welt kennenzulernen und immer mal wieder drauf zu stoßen, was gibt's da jetzt wieder Abgefahrenes. Und hier wirkte das auch so wie ein halbwegs modernes Setting, aber in einer Alternativwelt. Ist das korrekt?
Ja, das ist nicht die Erde, auf der das spielt, sondern das ist eine Welt, die verklärt und positiv Elysium genannt wird. Wenn man sie ein bisschen, ne, hochhebt und ein bisschen schön findet, dann nennen die Bewohner dieser Welt ihre Welt Elysium. Daher kommt der eine Teil des Namens. Unser Charakter, unser Cop, hatte die beste Zeit seines Lebens zu den Zeiten von Disco. Eine Zeit, die er immer noch verklärt, eine Zeit, in der es ihm gut ging, das weiß er noch. Er findet Disco, er ist Disco. Und deswegen der Titel Disco Elysium. Es gibt dann auch eine konkrete Stelle im Spiel, wo dieser Titel so ein bisschen, eine optionale Stelle, auch nochmal ein bisschen unterstrichen wird. Die Welt ist allerdings tatsächlich eine ganz komische Welt. Das Spiel spielt in den 50ern einer alternativen Realität. Und das Spiel spielt ausschließlich in einem kleinen Gebiet von Martinez. Das ist ein Stadtteil des Jamrock Districts in der Sonderadministrationszone Revanchol. Und das ist auf einem Inselkontinent angebracht und ist praktisch, und das ist relativ dicht. Ich erzähle jetzt nur, ich kratze jetzt nur an der Oberfläche von etwas, in das Spiel extrem tief einsteigt. Das ist eine, in Anführungszeichen, neue Welt. Die wurde erst vor 300 Jahren entdeckt von der alten Welt. In der alten Welt gibt es auch solche Länder, die erinnern stark an Deutschland oder an Großbritannien. Die Nation namens Oranje beispielsweise, der wirtschaftliche Leader in der Welt, ist ganz klar an die Niederlande angelehnt und sowas. Und dieses Revanchol hatte seine Probleme. Und zwar vor knapp 50 Jahren gab es eine kommunistische Revolution gegen die Royalisten, also gegen die Monarchie vor Ort. Und das war eine sehr blutige Revolution. Und die endete durch externe Faktoren, und zwar mit dem Einmarsch von Auslandskräften einer sogenannten Koalition. Und die stellen seitdem so eine Quasi-Regierung, so eine Administration, so eine fremdgesteuerte Regierung. Und dort herrscht praktisch keine Demokratie inzwischen, sondern so eine Art Technokratie. Und Revanchol ist bis heute ferngesteuert, und auch so ein bisschen als Zeugnis des Konflikts ist auch diese Stadt und diese Gegend bislang nicht aufgebaut, immer noch vom Krieg gezeichnet. Man sieht immer noch die Kugelspuren an Wänden von den Hinrichtungen. Leute wohnen in Apartmentgebäuden, die vielleicht 3-4 Etagen haben, die früher mal 12 hatten, die halt zusammengeschossen wurden bei der Landung der Truppen da, die halt nur notdürftig repariert wurden. Es herrscht überall Elend, Alkoholismus, Armut, Leute verkaufen dir Hilfsgüter aus irgendwelchen LKWs raus, anstatt sie dir gratis zu geben. Jugendliche sehen die Zugehörigkeit zur örtlichen kriminellen Bande herbei. Es ist echt eine ganz düstere Geschichte und sehr, sehr, sehr mit Politik und Vergangenheit durchzogen und von verschiedenen Ereignissen und Putschversuchen und verschiedenen Ideologien, die dieselben Namen tragen wie unsere. Das haben die Autoren erstaunlich geschickt gemacht, auch wenn es manchmal ein bisschen too much ist. Ein bisschen viel Exposition stellenweise. Es gibt da zum Beispiel zwei Rentner, die Bull spielen in einem ehemaligen Krater von irgendeinem Artilleriegeschoss, und die erzählen dir, wenn du willst, so unfassbar viel. Und das ist eine der Fallen, in die man tappen kann im Spiel, deren Dialogoption am Anfang komplett auszuschöpfen, weil danach brummt dir der Kopf und du weißt nicht mehr, du weißt bloß unglaublich viele Fakten plötzlich, weißt aber noch nichts damit anzufangen. Das wird im Spielverlauf dann insgesamt besser, irgendwann gewöhnt man sich dran, irgendwann bekommt man ein paar Storybeats und Strömungen und die Details zu dieser Spielwelt ein bisschen besser mit. Und geil wird's auch, wenn langsam diese Spielwelt ein paar Mysterien etabliert. Mysterien, die es auf unserer Welt nicht gibt, aber die da existieren. Ich sag nur so viel andeutungsweise, die Bewohner dieser Welt, die Elysium genannt wird, die wissen noch nicht so wirklich, ob die Erde jetzt rund ist oder eine Scheibe. Was das Spiel so geil macht, ist halt, dass du da jede Menge Leute kennenlernst. Die Säufer, die Betreiber von verschiedenen Geschäften, Gewerkschaftsführer, Streikbrecher. Und die sind das Interessante, mit denen zu interagieren, ihre Geschichte rauszufinden, sie aus der Reserve zu locken, praktisch zu ermitteln, die eigene Intuition spielen zu lassen, sagt der mir die Wahrheit oder nicht, und das in den inneren Monologen mitzubekommen, das ist der große Reiz am Spiel. Und das ist im Ende, und das finde ich so geil, auch noch so menschlich. Da gibt's keine einzige Abziehfigur, da gibt's keine Extreme oder einfach noch vollkommen flache Charaktere. Alle haben sie ihre Beweggründe, und das ist stets eingebettet in dieses Szenario, und das ist geil. Es hat mir so viel Spaß gemacht, da auch wirklich in jede Person ausführlich zu betrachten und herauszufinden, warum sie sind, wie sie sind. Und das ist super. Das hat mir Spaß gemacht. Und es ist, ja, die Welt hat mich am Anfang völlig überfordert, aber am Ende habe ich umarmt, dass sie eben eine komplett andere ist. Und ich finde auch, das hat die Entwickler ein Stück weit dafür bewahrt, dass sich die etwas leicht erregbaren User extrem darüber aufregen, dass hier so Themen wie Rassismus in die Hand genommen werden, weil es ist eben nicht unser Rassismus, es ist ein anderer Rassismus. Die Rassenlehre im Spiel bringt uns ein großer schwarzer Mann bei, der glühendste Anhänger einer Rassenlehre, der seine eigene Rasse, die heißen da auch völlig anders, was auch wieder völlig kompliziert ist, und auch die Herkunft unseres Partners ist wieder so ein relativ komplexes Ding, da gehe ich jetzt gar nicht darauf ein, aber das löst das Ganze sozusagen von unseren irdischen Problemen ein Stück weit und projiziert sie auf eine andere Tapete, weswegen der Umgang damit ein bisschen einfacher wird und interessanter, weil es eben, ist nicht unsere Welt. Das finde ich eigentlich einen ganz netten Kniff. Wenn auch, wie gesagt, und da gibt's auch einen kleinen Tadel, am Anfang viel zu viel des Guten und teilweise auch viel zu viel Informationen, die dir im Rest des Spiels nicht mehr noch was bringen. Aber du merkst, der Autor dieses Spiels, der hat sich eine Welt ausgedacht. Aber hallo, aber sowas von in allen Details, und das lässt er dich wissen.
Gut, ich führe dich mal ein bisschen weg davon. Klar. Und ein bisschen hin nochmal zum Spielerischen. Mhm. Denn es gibt eine Mechanik, die habe ich, mehr oder weniger bin ich da zufällig drüber gestolpert und habe dann gedacht, das probierst du jetzt mal aus. Nämlich, als ich mich am Anfang im Spiegel angeguckt habe, dann habe ich, weil ich einen sehr intelligenten Charakter gemacht habe, und in diesen Dialogen, die dann stattfinden, und in den Selbstdialogen, kommen immer wieder Skillproben automatisch zum Einsatz. Mhm. Und dann wird einfach gecheckt, und das siehst du dann auch in dem repräsentierten Text, dass du gerade eine Skillprobe auf Skill XY bestanden oder nicht bestanden hast. Und offensichtlich, weil ich am Anfang einen recht intelligenten Charakter erstellt habe, habe ich bei dieser ganzen Selbstkontemplation, wer bin ich, wieso sehe ich aus, wie ich aussehe und so weiter, habe ich sehr viele Skillproben bestanden. Und dann kam mein Charakter offensichtlich auf die Idee, dass der Ausdruck, den er hat und so das Gesicht, dass das offensichtlich einer berühmten Person in dieser Welt nachempfunden war. Und dann konnte ich die Mechanik machen, darüber nachzudenken, ob ich da noch auf irgendwelche anderen Schlüsse und so weiter komme. Und dann hat mir das Spiel gesagt, in 4 Stunden und 30 Minuten habe ich fertig nachgedacht. Was ist denn das für eine Mechanik?
Das ist das Thought Cabinet, praktisch der Gedankenpalast unseres Charakters, wo er verschiedene Ideen sammeln kann, und zwar einen ganzen Haufen. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind, ob das jetzt 12 Stück sind oder mehr. Ich glaube 12 oder 20. Die dienen im Gameplay-Sinne, im weitesten Sinne, als Perks. Wenn man diese Gedanken, irgendwo entdeckt man Gedanken in Dialogen, indem man Dinge betrachtet. Der große Mann, von dem ich dir erzählt habe, der ist einer der Gewerkschaftsleute, der im Hafen das Tor bewacht, weil die streiken gerade und die Streikbrecher stehen davor, ein Pulverfass. Auch viel sehr relevant für die Story des Spiels, dieser große Konflikt, der da tobt. Und der Typ, der erzählt dir halt von der überlegenen Rasse und von den Unterrassen dieser Spielwelt. Das ist eine völlig verkorkste Theorie, aber er erzählt sie dir, wenn du willst. Und der impft dir zum Beispiel den Gedanken einer Rassentheorie ein, über den du nachdenken kannst. Viele verschiedene Objekte geben dir Inspiration, über etwas nachzudenken. Und dann hast du sozusagen in diesem Menü, in diesem Thought Cabinet, einen Gedanken, der sich gerade entwickelt. Den kannst du in einen Slot reinlegen. Diese Slots kannst du mit Skillpunkten freischalten, also alle 100 Erfahrungspunkte kannst du jetzt entweder einen deiner Skills erhöhen oder eben einen dieser Slots im Gedankenkabinett freischalten und einen der Gedanken, die du inzwischen gefasst hast, da reinlegen.
Aber sorry, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, Sebastian, weil eins ist mir noch nicht ganz klar an der Stelle, ist ein, warum mache ich das denn? Also gibt es am Ende eine Belohnung, was passiert denn, wenn diese 4 Stunden 30 abgelaufen sind? Weil das sagt mir das Spiel nicht. Ich dachte jetzt am Anfang, ich habe so einen Slot frei, ich lege den Gedanken, den ich jetzt dort entdeckt habe, während ich mich selbst im Spiegel angeguckt habe, den lege ich da jetzt mal rein. 4 Stunden 30. Was passiert denn dann, wenn ich den sozusagen zu Ende gedacht habe?
Du hast so eine Art Erkenntnis und verdienst dir damit einen Perk. Praktisch ein Vorteil für den Rest des Spiels, einen passiven Bonus. Sehr gut vergleichbar mit den Perks in Fallout. Allerdings ein bisschen langweiliger, weil die in der Regel deine Skills verbessern, dauerhaft. Oder die Skill-Ceiling, also den maximalen Skill-Level, in dem du Skills verbessern kannst, erweitern. Und hier und da gibt's ein paar kreativere. Man kann zum Beispiel eine politische Agenda entwickeln, die dann die Art und Weise, wie du mit Leuten redest, verändert. Oder es gibt halt ein paar lustigere Perks, dass dir zum Beispiel einer mehr physisches Instrument, also mehr Kraft gibt, aber nur, wenn du kein Hemd trägst, also wenn du mit nacktem Oberkörper unterwegs bist. Und ich hatte einen freigeschaltet, der hat mir erlaubt, 20% mehr rauszuzoomen. Aber das sind die Ausnahmen, dass die so ein bisschen abseitiger sind. In der Regel sind das Perks, die dir mehr Skillpunkte bringen und dich vielleicht dafür einen weiteren Skillpunkt irgendwo anders kosten.
Okay, und was ich auch noch gelesen hatte, soweit war ich dann nicht, war vielfach, dass so gelobt wird, und das finde ich sofort interessant, weil wir haben es mit einem Detektivspiel zu tun, jetzt haben wir hier offensichtlich auch so einen Gedankenpalast, und sowas Ähnliches gab es ja schon bei den Sherlock Holmes Spielen von Frogwares, die ich ja sehr schätze, weil die versucht haben, ich habe schon das ein oder andere in meinem Podcast gesagt, eben so eine tatsächlich detektivische Deduktion anzuwenden und eben nicht nur wie so ein klassisches Detektiv-Adventure. Mhm. Man kombiniert halt so lange Adventure-Style-mäßig Dinge, bis man halt zur Lösung gekommen ist, aber man fühlt sich nie, als habe man selbst eine deduktive Leistung tatsächlich vollbracht, sondern man hat halt einfach nur zusammengefügt die Puzzleteile, die einem das Spiel gibt. Und das kann sehr, sehr viel Spaß machen, aber es ist halt letztlich was gepuzzelt und nicht was deduziert. Und ich habe vielfach gelesen, in dem Spiel, mancher Reviewer hat sogar gesagt, das sei das erste Spiel, in dem er sich gefühlt habe wie ein Detektiv. Erzähl mir mehr darüber, das finde ich sofort interessant.
Also es ist schon in seiner Struktur immer noch ein Adventure, eins, das 100% oder nahezu 100% auf Dialogen basiert. Kann natürlich auch sein, dass du einen Hotspot verpasst hast oder verpasst hast, irgendwie eine gewisse Interaktion mit Gegenständen auch, die auch noch möglich ist, dass du die nicht durchgeführt hast. Es gibt auch ein Inventar, es gibt Gegenstände, die man in die Hand nehmen kann, es gibt Gegenstände, die man untersuchen kann, es gibt Gegenstände, die hast du einfach im Inventar, dann geben sie dir neue Dialogmöglichkeiten und so weiter. Aber es bleibt eigentlich Adventure, aber es ist halt alles drin. Du kannst falsche Schlüsse ziehen. Dazu dient auch dein Partner. Du sagst deinem Partner, was du von der Situation hältst. Du entscheidest dich sozusagen im Gespräch mit ihm für deine Sicht der Dinge. Und egal für welche du dich entscheidest, die gilt dann und das fühlt sich gut an. So kann man eben auch Fehler machen und mit diesen Fehlern, mit diesen falschen Erkenntnissen sich weiter durchs Spiel arbeiten. Das ist nicht mega komplex, wie ich am Anfang schon gesagt habe, so ein bisschen vergleichbar mit Detroit Become Human gibt's immer wieder Punkte, zu denen das Spiel zurückkehrt. Wirst du immer wieder aufs Gleis gesetzt, aber dazwischen kann man relativ viel selbst bestimmen und für sich selbst entscheiden, welche Erkenntnisse man bis jetzt getroffen hat, wie dieser Charakter, mit dem man es vielleicht gerade zu tun hat, drauf ist, ja, lügt der nicht, vertraut man ihm nicht, da kann man sich eben entscheiden. Es ist jetzt nicht so das Mega-Deduktionssystem dahinter, das ist nicht der 100% Hammer-Detektiv-Simulator, es ist eher die narrative Brillanz, die dieses Spiel auszeichnet, das Writing und eben die Tatsache, dass es so viele Extreme bietet, dass du eben bis zum Schluss den Alki spielen kannst, dass du bis zum Schluss Leute anpöbelnd, dauerbesoffen und völlig druff oder halt kommunistische Parolen labernd bis zum Ende dieses Falls kommen kannst. Dass es eben nicht bloß diesen einen guten, richtigen Weg gibt und all die schlechten Wege enden irgendwann im Versagen, sondern dass du auch als der jämmerlichste Versager bis ins Ziel kriechen kannst.
Ich hab übrigens am Anfang, wo ich gedacht habe, das ist eine interessante Variante, weil was ich den Eindruck habe, was mir das Spiel auch als Möglichkeit gibt, ist, dass mein Charakter sozusagen realisiert, was er eigentlich für ein armseliges Würstchen ist, wenn er die Realität anerkennt und deswegen beschließt, sich eine neue Realität auszudenken. Und ich habe meinen Charakter so gespielt, also die ein, zwei Stunden, die ich gespielt habe, dass er sich erfolgreich bislang zumindest eingeredet hat, dass er ein Disco-Superstar ist, der das Gedächtnis verloren hat und jetzt irgendwie rumrennt und allen Leuten erzählt, er sei ein Disco-Superstar.
Also, du kannst auch zum Art-Cop werden. Das ist dann der Kunstkritiker plus Cop. Also man kann auch den Künstler in sich selbst entdecken und all sowas. Und man go with the flow. Umarme den Gedanken, baue ihn in deinen Gedankenpalast ein, entdecke neue Dialogoptionen. Und es gibt auch, ich bin halt so ein leider so jemand, der kann, ich, es ist mir so schwer gefallen, das Arschloch zu spielen. Es ist mir so schwer gefallen, so richtig dahin zu gehen, wo es weh tut. Ich habe es moralisch korrekt spielen müssen. Ich fühlte mich gezwungen und animiert, und das ist meine persönliche Spielernatur, den guten Weg zu wählen, praktisch mich zusammenzureißen und diesen Fall nüchtern zu lösen. Ich habe dann auch nicht mehr rumgesoffen. Das habe ich in einem anderen Safe-Game mal ein bisschen ausprobiert, um diese Systeme kennenzulernen. Und dadurch habe ich viel verpasst. Auch das Versagen von Skill-Checks öffnet neue Wege, öffnet neue Dialogoptionen, gibt dir Teile des Spiels preis, die du sonst nicht kennenlernst. Diese Teile sind in der Regel Dialoge oder Informationen. Es passiert sehr wenig grafisch. Manchmal gibt es hier eine kleine Animation, wenn du zum Beispiel einen 12-Jährigen auf die Fresse haust. Aber in der Regel stehen da Leute in isometrischer Perspektive und am rechten Bildschirmdrittel scrollt Text. Es ist relativ unspektakulär, aber in deinem Kopf als Rezipient passiert der ganze Spaß.
Gut, dann muss ich jetzt zum Abschluss den geschätzten Kollegen Christian Schiffer zitieren, über den ich gestern sehr zufällig gestolpert bin, denn ich saß im Auto und habe Radio gehört und habe die Sender durchgesäppt sozusagen und hörte noch, als ich auf den Deutschlandfunk kam, hörte ich den letzten Satz einer Rezension von Christian Schiffer vom Bayerischen Rundfunk, von Zündfunk kennt man ihn, hat auch mit André hier schon zusammen in dem Format The Panel gepodcastet. Und ich dachte im ersten Moment, die Stimme kennst du doch. Und ich hörte folgenden Satz, nämlich offensichtlich sein Review, von dem ich wirklich nur den letzten Satz hörte, endete mit den Worten, wenn es nicht schon so viele Spiele gäbe, ich paraphrasiere jetzt wortwörtlich, kriege ich nicht zusammen, aber ziemlich genau, wenn es nicht so viele Spiele gäbe, die man schon als das Citizen Kane der Spiele bezeichnet hätte, und wenn man sich deswegen nicht dämlich vorkäme, irgendein Spiel als das Citizen Kane der Spiele zu bezeichnen, müsste man Disco Elysium das Citizen Kane der Spiele nennen.
Boah, also es geht so weit. Das Spiel hat Probleme. Es ist nicht perfekt. Es ist in seinem Mut und in seiner Konsequenz, wie es hier wirklich auf Narration setzt und deinen eigenen Charakter des verkaterten Filmriss, Versagerpolizisten etabliert, der Hammer. Aber spielerisch habe ich so meine Probleme. Es gibt, und jetzt kommen wir mal zur Kritik. Das Skillsystem hat sich mir bis zum Schluss nicht intuitiv erschlossen, das habe ich schon anfangs gesagt, aber ich habe dann auch irgendwann begonnen, es zu min-maxen. Und die Versuchung ist da, mit Quicksave kann man so einen 70% Skillcheck, weil es gibt nicht bloß diese automatischen Skillchecks, es gibt auch die Versuche, diese Person zu bedrohen, Versuche, diese Tür einzurennen, Versuche, herauszufinden, was dieser Mensch denkt. Und da gibt es eine Prozentzahl, je nachdem, wie du den entsprechenden Skill, der für diesen Skillcheck verantwortlich ist, ausgebildet hast. Und dann siehst du zum Beispiel sowas wie 97%, kannst du nahezu 100% schaffen, oder 3%, das lässt du lieber, oder irgendwas mittendrin. Und wenn ich deine 70% sehe, dann drücke ich die F5 für Quicksave, probier es aus, und wenn ich es nicht schaffe, dann drücke ich F9 für Quickload und versuch's nochmal. Diese Versuchung ist da. Diese Versuchung ist tatsächlich eine Möglichkeit, weniger vom Spiel zu sehen, oder ich persönlich habe dem Spiel gar nicht zugetraut, dass ich dann trotzdem noch so viel zu sehen bekomme. Das ist mir erst nach dem ersten Durchgang klar geworden, dass auch das Versagen im Spiel lange nicht alle Türen schließt, sondern vielleicht auch neue Türen öffnet. Respekt hierfür an die Entwickler, aber es ist eben auch so ein System, wo du dann irgendwann anfängst, okay, ich ziehe mich entsprechend für jeden Skillcheck anders an, weil meine Klamotten, die ich im Laufe des Spiels zusammenspiele, die geben mir verschiedene passive Boni. Also, okay, das ist jetzt ein Stärke-Skillcheck oder halt ein Hand-Auge-Koordination-Skillcheck, dann gehe ich ganz kurz in mein Inventar und klicke alles weg, was Hand-Auge-Koordination an meinem Charakter schlechter macht, leg ihn die Kleidung an, die das besser macht, und das ändere ich vor jedem Skillcheck. Weswegen dieses ganze System, Klamotten zu haben, eigentlich nur noch zu so einer komischen Min-Maxing-Sache verkommt, die das Spiel auch nicht zu verhindern weiß, weil ich als Spieler, ich bin so. Ich kann mir vorstellen, es gibt Spieler, die können das gut ignorieren, und das ist vielleicht auch in dem Spiel ganz angebracht, weil, wie gesagt, es geht immer weiter. Aber für mich war das halt dann schon irgendwo dieses ganze Skillsystem ein bisschen überflüssig, weil ich es ohnehin ein bisschen gegamed habe, Safe-Scamming betrieben habe. Aber das ist halt auch ein Stück weit mein Problem. Ein anderes Problem ist, dass es am Anfang Situationen geben kann. Ich bin in eine geraten, wo du keinen Ausweg hast. Es gibt Dialoge, in denen nimmst du Schaden, einige Schadenspunkte, sowohl moralisch als auch körperlich. Und wenn du bis dann die entsprechenden Werte nicht hochgetrieben hast und auch keine Heil-Items hast, bist du da in einer spielerischen Sackgasse. Das haben die Entwickler bei den Steam-Foren auch schon anerkannt, dass es dieses Problem geben kann. Mal gucken, ob sie das rauspatchen in irgendeiner Form. Kann mir nicht ganz genau vorstellen, wie. Es gibt einige harte Skill-Checks im Spiel. Zwei Stück, die du unbedingt bestehen musst, um die Story voranzutreiben. Und das ist auch etwas, darauf muss man erst kommen, die muss man auch bestehen. Da muss man teilweise sogar Self-Scamming betreiben, weil einer dieser Skill-Checks ist relativ am Ende des Spiels, wo du vielleicht schon alle Möglichkeiten erforscht hast, Erfahrungspunkte zu verdienen, wo du alle Nebenaufgaben erledigt hast, alle optionalen Ziele erreicht hast. Und wenn du dann diesen doch durchaus anspruchsvollen Skill-Check nicht bestehst, stehst du auch in der Sackgasse. Auch hier musste ich mich des Self-Scamming behelfen. Und dieser war auch noch so kryptisch verborgen. Es gab diese halbe Stunde im Spiel, wo ich wie in einem Adventure, und das Problem hat das Spiel manchmal, Hotspots abgeklappert habe, Dialoge durchgesucht habe. Zum Teil gibt's neue Dialogoptionen durch zusätzliche Informationen, die man bekommen hat, erst in einem Unterdialog irgendwo. Da gibt's dieses System, dass Dialoge, die man bereits gesehen hat oder durchgeführt hat, so ausgegraut sind. Und die neuen sind in dem grelleren, in der grelleren Textfarbe gehalten, aber zum Teil verbergen die sich auch in Dialogunterästelungen, die aber eben noch schwach angezeigt werden, weswegen ich dann angefangen habe, wirklich die kompletten Dialogbäume von allen Charakteren durchzusuchen, wo um Gottes Willen geht's weiter, immer wieder auf die Tab-Taste zu hämmern, wo um alles in der Welt ist ja noch ein Hotspot. Und das ist, ja, so ein klassisches Adventure-Problem, und die hat dieses Spiel eben auch an einigen Stellen, gerade gegen Ende hin, wo das Spiel dich wirklich hart auf ein gewisses Gleis setzt, was auch nicht unbedingt das Intuitivste ist.
Ich finde übrigens interessant, wie du das die ganze Zeit ein Adventure nennst, obwohl es keins ist.
Es ist ein Adventure. Na, es spielt sich wie ein Adventure.
Ich verstehe das ja, aber ich spiele jetzt ein bisschen Teufelsadvokat, aber so wenig, wie ich gespielt habe, es spielt sich wie ein Planescape Torment, wie ein Baldur's Gate, wie jedes dieser Spiele, nur ohne Kämpfe. Und das Interessante ist, wenn du die Kämpfe rausnimmst, zumindest für dich jetzt, also für mich spielt es sich wie ein klassisches Rollenspiel ohne Kämpfe. Ja, weil dieses Hotspot abklappern, diese Dialogmenüs, all das hattest du früher in einem Planescape Torment. Ist das Spiel außerhalb der Kämpfe? Aber anscheinend, wenn du die Kämpfe wegnimmst, führt es bei dir dazu, dass du sagst, ein klassisches ISO-Rollenspiel ohne Kämpfe scheint sich für dich nicht wie ein ISO-Rollenspiel ohne Kämpfe zu spielen, sondern wie ein Adventure.
Du, ich bin da nicht so geprägt wie du. Mir fehlt diese Generation der Infinity Engine-Rollenspiele. Da habe ich nie eins gespielt. Deswegen sind für mich Rollenspiele so von diesem klassischen Kampfsystem und Ausrüstung und Fokus auf Zaubersprüche, auf kritischen Schaden. Und klassische Rollen wie Schurke, Magier und Tank, sind für mich Rollenspiele. Nichts davon gibt's hier. Aber klar, es ist praktisch, es hat eine Adventure-Bedienung im weitesten Sinne, aber ich spiele darin eine Rolle. Und das ist ja die große Leistung des Spiels, dass ich da die Rolle spielen kann, wie ich will.
Es hat die Bedienung, ist 1:1. Du könntest Planescape Torment mit dieser Steuerung spielen.
Ach, die spielen sich genauso?
Ja, natürlich. Ja. Die Tab-Taste, ich bin mir nicht sicher, ob Planescape Torment die schon hatte, aber die kam dann dazu. Also diese Taste zum Hotspots hervorheben in diesen ISO-Rollenspielen. Das spielt sich 1:1. Also wenn du das machst, wie ein Rollenspiel aus dieser Infinity-Era-Engine.
Ah, ja.
Die Charakterporträts, wie die jetzt angeordnet sind, ist ja eine andere Sache. Die Dialoge, selbst bis hin zu den Schriftfarben und so weiter, sind daran angelehnt. Aber ich finde das ganz interessant. Deswegen sage ich ja, ich sitze so die ganze Zeit als jemand, der das gespielt hat, da und sage, warum redet der denn die ganze Zeit von Adventures? Das ist quasi 1:1 wie die Rollenspiele von früher, halt nur offensichtlich ohne die Kämpfe. Aber wie gesagt, der Gedanke.
Ich habe die halt nicht gespielt, und mich hat das Suchen nach dem Wo geht's weiter hat mich 100% an die frustrierenden Adventures erinnert, wo du auch irgendwann ein Item an jedem Hotspot gerieben hast und dann das andere Item an jedem Hotspot, und genau solche Momente hatte ich da eben auch.
Okay, es ist, wie gesagt, ich finde das durchaus interessant. Also mich hat das jetzt wirklich sehr an Planescape Torment erinnert, insbesondere auch der ganze Anfang, wo du bei Planescape Torment bist du dann in so einer Leichenhalle, und auch dort musst du viel interagieren. Klar, es gibt auch Kämpfe, aber die waren bei Planescape Torment nie sonderlich wichtig. Und es war halt auch da, was findest du in den Dialogen raus, und da drüben ist noch irgendwas, mit dem du interagieren kannst, und hier kannst du noch was machen und so weiter. Aber da ist schon was dran zu sagen, diese Spiele von damals, denk dir die Kämpfe und das ganze Kampfsystem und deswegen auch das Charakterprogressionssystem in dieser Hinsicht, was das Kämpfen angeht, weg, dann hast du es wahrscheinlich tatsächlich mit einem ISO-Adventure zu tun.
Hm.
Interessant.
Ja.
Und was die Skill-Checks angeht, das finde ich auch interessant. Weil du dann gesagt hast, du kannst dann so Safe-Scumming betreiben und du sagst,
ja, bevor irgendwie. Ich habe Safe-Scumming betrieben, aus dieser irrigen Annahme, ich müsste es tun, weil ich dem Spiel nicht zugetraut habe, dass ich dann trotzdem alles sehe oder trotzdem eine coole Geschichte bekomme. Ich hatte das Gefühl, was zu verpassen, wenn ich jetzt nicht diesen 70% Skillcheck bestehe.
Ja, du willst ja auch durchaus wissen, also wenn er da ist, will man ja durchaus auch wissen, was so dahinter steckt und was man dann wiederum bekommt. Du verpasst ja wirklich was, wenn du ihn nicht bestehst. Du verpasst vielleicht auch was, wenn du ihn bestehst, aber verpassen tust du was. Insofern kann ich das verstehen. Was man hier dann ja offensichtlich wieder merkt, ich finde das so insofern interessant, weil das so ein Problem ist, dass Rollenspiele seit immer begleiten und noch keiner eine Lösung dafür gefunden hat. Es gibt ja diese zwei Systeme. Es gibt ja das A-System, das jetzt auch Disco Elysium macht, nämlich du hast einen Wert und dann gibt es einen anderen Wert und dann wird ausgewürfelt. Also dann, du hast einen Skillwert, die Probe hat einen Skillprobenwert und dann wird dagegen gewürfelt, wie in einem klassischen Pen-and-Paper-Rollenspiel. Bestehst du die Probe, ja oder nein? Das zeigt dir das Spiel ja auch an, du hast dann 70%. Und mein Modus operandi in solchen Spielen ist auch, ich habe eine 70% Skillprobe, ich speichere ab und wenn ich sie nicht schaffe, lade ich neu und mache das so lange, bis ich das schaffe. Deswegen, das ist so eine persönliche Geschmacksfrage. Es gibt Leute, die mögen das. Ich finde das scheußlich. Ich mag das nicht in Spielen, weil es dazu führt, dass es genau solche Dinge macht. Und dann gibt es die andere Variante, die ist, du brauchst Skillwert XY, ansonsten ist die Option ausgegraut. Und du kannst sie einfach nicht machen, bis du den Wert hast. Aber wenn du ihn hast, bestehst du sie zu 100%. Das ist das, was ich bevorzuge, weil es mir klar kommuniziert, das brauchst du. Und wenn du das hast, dann bestehst du das Ganze auch und dann kann ich mir überlegen, wie komme ich denn auf diesen Wert? Schaffe ich das irgendwie? Will ich das auch irgendwie machen und so weiter? Aber unter dem Strich hat dieser Weg, damit umzugehen, halt auch seine Schwachstellen. Den kannst du dann noch leichter vielleicht ausnutzen und so weiter und so fort, weil du das Zufallselement dann gar nicht mehr hast. Ich finde es aber interessant, wie generell sich immer noch bis heute die Rollenspiele schwer tun, irgendwie aus diesem Dilemma rauszukommen. Ja. Weil das, was du auch beschrieben hast mit einem, und dann ziehst du andere Klamotten an, damit du diese Skillprobe bestehst. Ja. Das ist ja, das macht ja keinen Spaß, das zu tun. Das ist ja dann einfach nur noch nerviges durch Menüs rumgeklicke. Das scheint also auch da zumindest Disco Elysium scheint an einem Punkt nicht zu scheitern, aber die Probleme zu kriegen, wo noch viel größere in Anführungszeichen, weißt du, ein Planescape Torment hat das auch nicht besser hingekriegt oder einen Baldur's Gate oder einen Fallout New Vegas und so weiter, wie sie nicht alle heißen.
Es versucht tatsächlich einige interessante Dinge, zum Beispiel Skillchecks können einfacher werden, je nachdem, ob du bestimmte Informationen hast oder mit jemand geredet hast oder Rückendeckung bekommen hast durch einen anderen Charakter oder dir ist irgendwas aufgefallen, du hast noch irgendwas in der Umgebung entdeckt. Und da gibt's dann so eine kleine Anzeige, +1 hierfür, +1 dafür, für diese Aktion. Du kannst sogar einen Skillcheck schwieriger machen, indem du dich vielleicht vorher blamiert hast, bevor du versuchst, die Alte abzuschleppen, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob es den Skillcheck jetzt konkret gibt, aber sowas in der Art auch. Das ist wieder sehr schön, dass man praktisch durch die Aktionen im Spiel die Skillchecks leichter und schwieriger macht und dass dir das auch transparent gezeigt wird. Aber es hat eben nicht verhindert, dass ich letztendlich dann doch Safe-Scumming betrieben habe.
Ach ja, das gehört ja in dieser Sorte Spiel auch irgendwo dazu.
Ja, aber ohne Mist, als ich das erkannt habe, und da war ich schon relativ weit im Spiel, dass ich da echt Sachen verpasst habe, da war ich fast ein bisschen traurig. Und dann habe ich dann auch rumprobiert und da ich ja bei vielen dieser Skillchecks auch manuelle Saves angelegt habe, habe ich dann ein bisschen durch meine Save-Historie mich durchgeklickt und dann die auch mal versagt. Und okay, oftmals ist der Skill dann einfach der Skillcheck versagt. Es gibt da zwei Sorten, einen, den kannst du nie wiederholen und es gibt eine Sorte, die kannst du wiederholen, wenn du den entsprechenden Skill aufgelevelt hast, dann hast du also noch eine Chance, was es dann noch viel, viel motivierender macht für dich, die Dinger ohnehin zu safe-scummen, weil es dann offensichtlich nur einen Win-State gibt, aber manchmal ist meinem Charakter tatsächlich, sind ihm neue Gedanken gekommen, also in diesem, für das Gedankenkabinett, manchmal hatte ich neue Dialogoptionen, man kann beispielsweise darin versagen, sich an seinen Namen zu erinnern oder dann sagt man halt, dann denkt man sich irgendeinen aus und benutzt den dann eine ziemlich lange Zeit im Spiel. Und das entdeckt man eben auch nur, indem man an einer Stelle so einen Skillcheck versagt. Und das finde ich super sympathisch. Und die Konsequenz, mit denen eben dieses Netz gesponnen ist, aus Dialogen und Entscheidungen, das ist wirklich gut. Das macht das Spiel nicht gerade zu einem Citizen Kane, aber zu einem der, Achtung, bemerkenswertesten Spiele des Jahres. Eins, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und eins, das es definitiv wert ist, gespielt zu werden, wäre da nicht dieses komplexe, anspruchsvolle Englisch. Ich kann es jetzt echt nicht jedem unserer Zuhörer ans Herz legen, da ich mir gut vorstellen kann, dass Leute da hier vor den Kopf gestoßen sind. Von so viel Leserarbeit und so vielen Texten, die zum Teil ein bisschen sich im Hals querstellen. Das ist eigentlich mit die größte Herausforderung. Die ganzen Probleme, auch sowas wie ein viel zu kleines Optionsmenü, eine relativ simple Grafik, die teilweise ein bisschen unübersichtlich ist, wenn es darum geht, wie komme ich an diesen Ort, weil eine feste isometrische Perspektive verdeckt halt einige Teile. Die Grafikkarte läuft heiß und laut wie nichts anderes, obwohl das Spiel nach nichts aussieht. Die haben da offensichtlich keine Framerate-Limitierung drin und so weiter. Da geht schon noch was. Aber das sind alles Details. Und auch so, dass das Skillsystem jetzt nicht 100% für mich geklappt hat, sei dahin, das Spiel ist es wert, gespielt zu werden, wenn man in der Lage ist, es zu genießen. Ganz komisch. Eine dringende Empfehlung an alle wirklich flüssig Englischleser. Oh Mann.
Okay. Ja, also nicht ganz Citizen Kane, aber auch nicht so weit davon entfernt.
Nicht weit davon entfernt, weil es ist echt, mein Gott, ich habe sowas noch nie gespielt vorher. Und ich glaube auch mit Planescape Torment gibt's da auch nur das eine andere Spiel, was so konsequent das Spiel eines Charakters durch Dialoge und in Kommunikation und Interaktion mit anderen Charakteren erlaubt. Ich weiß gar nicht, wie groß der Kampfbestandteil in Planescape war damals, aber für mich war das echt ein Augenöffner, dass sowas funktionieren kann. Hätte mir jemand gesagt, ey, bevor du das spielst, ich habe gedacht, es gibt Kämpfe und sowas. Nee, da ist gar kein Kampf. Alles, was du machst, ist Dialoge lesen und dich durch Multiple-Choice klicken und so ein bisschen Adventure-Light. Ich bezeichne es nach wie vor so. Ich hätte viel weniger Lust auf das Spiel gehabt, aber dass es am Ende für mich funktioniert hat und dass es mich so gepackt hat, dass es mich so reingezogen hat in diese seltsame Parallelwelt mit ihren abgefuckten Charakteren. Ja, der 12-jährige Junge, der im Innenhof steht und Steine auf die aufgehängte Leiche da wirft, der voll auf Speed ist. Krass. Und selbst der hat irgendwann noch ein bisschen was zu bieten gehabt und Menschlichkeit und Story entwickelt. Wie geil das war. Keine Abziehcharaktere. Eine richtig dichte Welt, in der ich einfach, ja, in so eine Detektivfantasie ausleben konnte, wie sie mir bis jetzt echt nur Romane vermittelt haben. Und da hat der Autor alles für mich entschieden. Das war der Hammer. Das war der Hammer, das war so gut. Und ich bin wirklich mit einem Kribbeln aus dem Spiel rausgegangen. Und als ich es einmal durch hatte, das war an einem Freitagabend, 19.30 Uhr, da musste ich mich sammeln. Da habe ich eine Nacht über das Spiel geschlafen, bevor ich überhaupt mit mir selbst so ein bisschen ausgemacht habe, wie ich das alles fand. Echt geil.
Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das steht oben auf meiner Liste, sehr wahrscheinlich für lange Winterabende im November, ja. Dezember, vielleicht zwischen den Jahren, wenn ich Ruhe habe und wenn ich in dem Spiel versinken kann, weil ich bin sehr gespannt drauf. Einerseits, weißt du, wenn ich es jetzt mit so einem Planescape vergleiche, das wenige, was ich gespielt habe und insbesondere das, was du jetzt erzählt hast, dann ist es schon so, dass Planescape Torment war nicht wegen den Kämpfen besonders toll. Und offen gestanden habe ich auch nie Baldur's Gate oder so besonders gerne wegen den tollen Echtzeitkämpfen gespielt, sondern die Echtzeitkämpfe waren halt ein bisschen das, was die ganzen Dialoge und so weiter aufgelockert hat. Und worauf ich gespannt bin, ist halt, ob auch für mich, der auch in einem Planescape und so weiter immer für Story, Dialoge und so weiter gelobt hat, ob, weißt du, dieser Change of Pace, den halt so einen Kampf, auch wenn er nicht sonderlich gut ist und nicht sonderlich viel Spaß macht, so ein bisschen mitbringt, weil wenn ich dastehe und sage, ich habe jetzt mal 10 Minuten keine Lust auf Dialoge, kann ich was anderes machen.
Boah, wenig. Genau. Du kannst dir eine Plastiktüte in die Hand nehmen und Altglas suchen, um ein bisschen Pfand zu verdienen. Du bist in den ersten Ingame-Tagen im Spiel bist du ein bisschen pleite. Das wird später weniger ein Problem und dann ist auch diese ganze Ingame-Economy ein bisschen witzlos geworden, aber am Anfang hast du Schulden, weil du hast halt auf Pump dein Hotelzimmer gebucht und auch viel gesoffen und die Rechnung wird dir dann auch am ersten Tag noch serviert. Man kann sich da so ein bisschen mit halt damit behelfen, aber ja, es ist Dialoge und umherlaufen. Teilweise ein bisschen zu langsam umherlaufen oder manchmal auch ein bisschen ziellos umherlaufen. Auch das hat stellenweise ein bisschen an meiner Ausdauer gekratzt. Aber Gott sei Dank, ja, ist es etwas, was man auch mal abspeichern, ausschalten kann. Und dann hat man bald wieder die Kapazität, das Spiel weiterzuspielen. Es ist definitiv keins, was man jetzt so wirklich wegbinscht, wie so ein Actionspiel vielleicht, was man einfach in einem Rutsch durchspielt, weil es abwechslungsreich, weil es schnell, weil es turbulent ist. Das ist eher, ja, Lesearbeit. vor allen Dingen Leserarbeit.
Gut, dann sind meine Fragen geklärt. Ich werde es nicht von sehr weit oben auf meinem, von meinem Pile of Shame runternehmen, wobei das ist ja gerade erst erschienen. Also eigentlich hat es überhaupt nicht verdient, auf einem Pile of Shame rumzulegen, aber es wird weiter oben auf meiner To-Do-Liste stehen.
Herrje, vielleicht, Sebastian, sprechen lernen. Vielleicht merzen die Entwickler ja das ein oder andere kleine Kosmetik- und Detailproblem aus, bis du es dann spielst. Vielleicht hast du dann sogar noch eine im Detail leicht verbesserte Spielerfahrung, wenn es soweit ist. Ist ja heutzutage auch immer eine Überlegung, die man, mit der man sein Pile of Shame rechtfertigen kann.
Ach, ich habe ja keinen Pile of Shame. Ich habe einfach nur viele Dinge zu tun. Mhm. Ja, habe einfach eine lange To-Do-Liste. Da bleibt es jetzt auf jeden Fall sehr deutlich drauf. Und wir werden uns dann vielleicht im Jahresabschluss Sonntags-Podcast nochmal darüber unterhalten.
Das würde mich voll freuen. Also da mal deine Meinung dazu, weil ich habe das Spiel angefangen und gerade mit diesem Einstieg, das Erwachen auf dem Hotelzimmerboden, in dem Moment wusste ich, das musst du spielen, Jochen. Da habe ich dir auch das erste Mal geschrieben, dass du das dringend mindestens einmal anfangen musst. Es erscheint mir von vorn bis hinten ein Jochenspiel. Ah. Und ich will mit dir über das Ende reden. Also, ja.
Ja, dann war deine erste Amtshandlung, war zu sagen, ist von vorne bis hinten wie ein Jochenspiel. Ich spiele das jetzt durch und dann will ich drüber reden.
Ja. Mhm. Ja, ich will wirklich mit dir drüber reden und da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, das kriegen wir dieses Jahr noch hin und ja, sollte ja gehen. Mit circa 30 Stunden knapp solltest du dabei sein. Außerdem weiß ich ja, dass du ein schneller Leser bist. Vielleicht schaffst du es sogar schneller.
Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich große Lust dazu und von dir ist es dann ja offensichtlich eine klare Vollpreisempfehlung.
Für dieses spezifische Publikum, das diesem Spiel mächtig ist. Da kann man sich Screenshots anschauen, da kann man vielleicht auch mal bei YouTube in den Anfang des Spiels reinschauen. Und dann kriegt man schnell einen Eindruck davon, wie dieses Englisch im Spiel funktioniert. Und wenn einen das anspricht und bereits der Spielbeginn hat ein tolles Writing und legt sozusagen die Weichen, wenn man da sagt, ja, das macht mich neugierig, um Gottes Willen, zieht euch dieses Spiel, es ist echt ein wilder Ritt, ist der Hammer.
Und jetzt sagst du uns noch ganz kurz,
40 Euro.
Genau, was es kostet und für welche Plattformen es das gibt.
40 Euro, derzeit nur für den PC erschienen, gibt auch keine Pläne, das jetzt irgendwie auf Konsole zu bringen, gibt nicht mal eine Controllersteuerung. Bei GOG.com ist es auch zu haben oder eben bei Steam. Die 40 Euro sind meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt. Es ist ein sagenhaftes Erstlingswerk. Dieses Team hat vorher noch nichts gemacht und jetzt sowas vorgelegt. Ein absolut disruptives Spiel eigentlich im Rollenspielgenre und das ist krass. Ich hoffe, die sind kein One-Hit-Wonder, die sind kein Patrick Süßkind der Spieleentwicklung. Ich hoffe, die legen noch mal irgendwas nach. Darauf freue ich mich. Also die sind jetzt definitiv auf meinem Radar. Die haben sich mit ihrem Spiel selbst geadelt.
Gut, so. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sebastian, geleiten Sie die Herrschaften mal zur Tür. Es liegt uns ja nichts ferner, als sie rauszuschmeißen. Aber ich muss jetzt sofort gehen. Ich muss hier Ringfit Adventure spielen.
Ja, und ich muss meine Elektrochemie füttern.
Was?
Nein. Meine Elektrochemie wird jetzt nicht mehr gefüttert, sondern mein limbisches System verlangt jetzt auch nach Nahrung.
Okay.
Und deswegen, ja. Liebe Leute, danke. Und auch Jochen, danke, dass ihr meinen langen Monologen tapfer standgehalten habt. Ihr verdient euch mindestens 30 Erfahrungspunkte durch diesen Podcast. In Kognition könntet ihr am besten verteilen. Nee, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ich habe euch erklärt, was dieses Spiel auszeichnet. Wenn es noch Fragen gibt, im Weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de könnt ihr diskutieren. Da gibt's auch schon einen Thread zum Spiel. Wenn ihr uns live sehen wollt, ja, wenn ihr Gesichter und Emotionen ausgedrückter Natur, ja, wenn ihr Körper verbinden wollt mit diesen Stimmen, die ihr immer im Podcast hört, schaut mal auf unsere Tour im Dezember, im November und im Januar, gamespodcast.de/tour und zum allerletzten möchte ich euch einfach Danke sagen, danke, dass ihr unser Projekt unterstützt und uns erlaubt, das zu machen, was wir tun, nämlich Spiele zu spielen, auf die wir Bock haben und auch solche kleinen Kleinode durchzuzocken. Wie geil das ist. Ich freue mich voll und dafür danke. Macht's gut.